Sachs. Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten, und ich bin wie immer mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch, NZZ-Fußballjournalist. Fabu, guten Morgen, wie geht's dir?
Guten Morgen, Tobi. Geht mir gut. Bin ein bisschen müde. Ist gar nicht so lange her, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, würde ich sagen, oder?
Ja, wir sind gestern in nicht fußballerischen Tätigkeit unterwegs gewesen. Wir sind nämlich in der neuen Swiss Life Arena gewesen von der ZSC Lions und haben gesehen, wie die nach vielen Spielen wieder mal gewonnen haben gegen Zug.
Ja, zwei Sachen dazu zum Hockey. Wir reden ja gerne ein bisschen über andere Sportarten. Ich bin ja grosser Kloten-Fan. Die spielen, glaube ich, am Mittwoch in dieser wunderbaren Arena. Und das Zweite, ich muss sagen, das könnte Zürcher Hockeystadion bauen, geht ein bisschen einfacher als Fußballstadion. Wobei, ich muss sagen, die Stimmung war relativ steril gewesen, worauf du mir gesagt hast, das sei halt so beim ZSC.
Ja, ich glaube, meine Antwort war, der ZSC ist ein bisschen das Bayern München von der National League. Halt eigentlich immer gut besucht, treue Fans, aber halt schon ein verwöhntes Publikum, wo eigentlich vor allem Emotionen in den Playoffs zeigt oder wenn der Schiri ein Seich pfeift, wie es gestern ja auch der Fall war.
Ja, aber ich muss sagen, das Stadion überragend. Was ich nicht ganz begriffen habe, ist der Anschluss an ÖV, aber das ist ein Subthema. Man muss ja gleich noch 10 Minuten laufen, was bei dieser Kälte nicht sehr schick ist. Und das andere ist der Screen. Also der Screen ist überragend, so ein grosser Screen. Vielleicht ist es so, weil die Halle halt nicht wie in den USA ist mit 20'000 Plätzen. Sehr cool gewesen und das schönste Erlebnis, vielleicht noch zwei Sachen dazu, war, ich bin mal Bier holen oder Tee in der Rettungspause. Worauf mir der Typ, der uns zu trinken gegeben hat, gesagt hat, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bin natürlich gerade ein bisschen paralysiert gewesen. Er hat mir auch noch Grüße für dich ausgerichtet. Ich war ja die Handlanger gewesen und bin das Trinken geholt. Also, es war eine coole Begegnung gewesen für uns eigentlich.
Ja, also, danke vielmals für das Bier. Und die Grüße sind auch angekommen. Ich bin sonst am Mittwochabend schon wieder für das Zürcher Derby in der Swiss Life Arena. Vielleicht kommen wir dort nochmal ein gratis Bier über ein Fans. Findest du das so schön? Findest du schön? Jetzt hast du auch so einen Fan-Moment gehabt, hä? Jetzt bist du sogar in Zürich berühmt. Ich könnte froh sein in Bern, wenn ich irgendwie überhaupt ein Bier bekomme.
Aber ich frage mich ja, warum das der mich erkennt hat. Gut, es gibt ab und zu ein Viertel von uns bei euch auf der Webseite, 20 Minuten, vielleicht wegen dem. Und was auch noch war, das muss ich vielleicht auch noch schnell erzählen, ich habe meinen Rucksack müssen abgeben, aus Sicherheitsgründen, und habe natürlich das Zettel vernuschen kann nach dem Match und habe müssen lange warten, bis ich müssen erklären musste, was denn in meinem Rucksack ist. Und bis ich den Rucksack bekommen habe, musste ich wirklich alle Register müssen ziehen und du bist indirekt schuld gewesen, dass ich ihn bekommen habe. Und zwar habe ich dir ja die neueste Ausgabe von 11 Freunden gekauft. Die Titelgeschichte ist ein bisschen Science-Fiction-mässig, aber vor 40 Jahren war der HSV der beste Club der Welt gewesen. Das ist die Titelgeschichte. Und ich habe gesagt, dass 11 Freunde mit diesem Titelblatt sind in meinem Rucksack. Dann habe ich endlich den Rucksack bekommen und dir 11 Freunde geben. Hast du die Geschichte schon gelesen? So nostalgisch angehaucht.
Nein, noch nicht, aber das habe ich heute also noch vor. Also ich habe gestern nur Geschenke bekommen eigentlich. Und eben, du hast wegen mir ein Bier bekommen, wegen mir den Rucksack. Also ja, es lohnt sich für dich, mit mir in Zürich unterwegs zu sein.
Absolut.
Während wir am Hockey schauen gewesen sind, ist in Bern Swiss Football Night gewesen. Was hat das für einen Stellenwert bei dir, so als Fußballjournalist?
Ja, dadurch, dass ich im Hockey-Match war, sieht man es vielleicht. Nicht mehr der allergrößte. Eine Zeit lang bin ich aber auch noch gewesen. Jetzt ist es ja wegen der Pandemie ausgefallen. Ich glaube, jetzt ist ja das erste Mal öffentlich gewesen, wo die Liga und der Verband zusammen durchführen. Eigentlich ein cooler Anlass. Und ja, vielleicht müssen wir dem nächstes Jahr ein bisschen mehr Beachtung schenken. Entschuldigung, als Fußballjournalist. Aber du selber bist ja auch nicht vor Ort gewesen. Hast aber sicher irgendjemand geschickt oder berichtet hat, nehme ich an, oder?
Ja, also mein Kollege der Lukas Werder ist vor Ort gsi und hat die Zeremonie für uns begleitet, aber ich habe gefunden, wenn ich da nicht eine VIP-Ladung bekomme, muss ich da nicht hingehen. Also ich gehe doch sicher nicht dort auf den Journalistenplatz. Ich bin ja Teil von dieser Jury, wie du ja wahrscheinlich auch. Ich weiss gar nicht, wir dürfen wahrscheinlich nicht erzählen, für wer das wir abgestimmt haben, aber wir dürfen ja erzählen, wer gewonnen hat. Wolltest du mal Sieger und Siegerinnen ablesen?
ja, wenn wir mal, wir können hier der Reihe nachgehen, oder eigentlich ist ja der Granit, wunderbar Granit, Xhaka ist Schweizer Fußballer des Jahres geworden. Wenn wir schnell über ihn reden zuerst, findest du das gerechtfertigt?
Ja, also, sicher. Klar. Ich weiß nicht, wer, also, Manuel Akanji könnte zu auch noch in die Verlosung kommen, logischerweise, weil der jetzt bei Manchester City und auch der Schweizer Nationalmannschaft sehr starke Leistungen gezeigt und spürbar auch sich nochmal als Mensch und Leader und Spieler entwickelt hat. Aber Granit Xhaka, wo ja eh schon eigentlich einer von der besten Fußballer von der Schweiz Fußballgeschichte ist, hat das Jahr jetzt noch mal richtig Gas gegeben, 2022. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch so weitergehen.
Ja, es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, was man bewertet. Oder wenn man nur die Leistung im Nationalteam würde anschauen, finde ich jetzt Granit nicht unbedingt der Verdientsieger. Aber über das ganze Jahr gesehen, mit Arsenal, was er geleistet hat. Wobei, ganz ehrlich, ich finde, der Akanji unter Sommer, Sommer ist natürlich jetzt nach Ende vor Wahl zu Bayern München gewechselt, aber die haben ja auch sehr ein gutes Jahr gehabt. Beide zu
Top-Transfer. Ja, aber was hat denn der Jan Sommer geleistet in dem Jahr?
Ja, also er ist bei Gladbach letzte Saison, glaube ich, der Goalie gewesen mit der besten Parade. Klar, ist im Frühling gewesen. Hat eigentlich auch im Herbst okay gespielt, aber es ist schon so, er war dann auch noch verletzt gewesen. Ja, beim Granit das Einzige, was halt ist, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, seine Vorbildfunktion, wo ich manchmal Fragezeichen dahinter setze. Aber das soll in dem Moment ja auch keine Rolle spielen. Und natürlich ist er in überragender Form, ja.
Und ich habe also auch schön gefunden, dass er Mikel Arteta, sein Trainer von Arsenal, hat ihn ja offenbar motiviert, um sogar den Preis persönlich abzuholen. Hm. Und er hat sich auch sichtlich gefreut darüber. Und ich habe das noch schön gefunden, weil oftmals so Auszeichnungen sind ja dann den Leuten irgendwie nicht so wahnsinnig wichtig oder je nach Charakter oder Persönlichkeit. Und ich habe das noch schön gefunden, wenn jemand das auch irgendwie Freude hat, wenn er so etwas gönnt.
Ich könnte mir vorstellen, it's all about picture, PR-Image, dass wahrscheinlich sowohl der Verband als auch die Beratungsfirma von Granit Xhaka ihm gesagt hat, hey, es war ein bisschen unruhig gewesen, Ende letztes Jahr, WM. Wäre vielleicht nicht so schlecht, wenn wir da ein bisschen strahlende Bilder haben auf der Bühne in der Schweiz. Und darum, das war sicher auch noch ein Grund gewesen, weil jetzt alles smooth war in der WM. So liefert er jetzt sympathische, coole Bilder und eigentlich alles richtig gemacht, finde ich, ja.
Ja, kommt da schon wieder Granit Verschwörer Nummer 1 Fabio Huch hinterführen. Du bist ja nicht nur Granit Verschwörer Nummer 1, sondern auch Rieder Fanboy Nummer 1 und der hat gestern auch richtig abgeräumt.
Ja, also ich bin kein Verschwörer, oder wie es auch immer was nennen vom Granit. Ich habe einfach zwei, drei Sachen nicht so cool gefunden von ihm, aber als Fußballer ist er unbestritten Sonderklasse. Aber es ist doch so, Tobi, wenn wir zwei jetzt den Granit Xhaka würden beraten, ich meine, er hat am Sonntagabend ein Match gehabt, einen wichtigen Match gegen Manchester United, er hat am Freitag einen sehr wichtigen Match im FA Cup, in der vierten Runde gegen Manchester City. Und leistet sich der Ausflug, was ich sehr cool finde, wie du es richtig gesagt hast. Aber eigentlich hätte er easy können sagen, sorry, strenges Programm, ich komme nicht. Ich glaube schon, dass es auch um die Bilder ist gegangen. Wenn du heute irgendwo Internetseiten auftust, am Dienstag Morgen, siehst du halt einfach Strahlen auf der Bühne. Darum finde ich alles richtig gemacht. Das ist eigentlich mehr ein Kompliment gewesen. Und ja, Fabian Rieder hat zwei Titel gewonnen. Nachwuchsspieler vom Jahr und Superleague-Spieler vom Jahr, wenn ich es richtig zusammenfasse. Nachwuchsspieler, denke ich, bin unbestritten. Es ist erstaunlich, dass er dort immer noch mitspielt, aber es ist natürlich altersbedingt. Er ist da so lange dabei mittlerweile. Jemand der beste Spieler der Liga war, ja, ehrlich gesagt, und das sage ich jetzt, wie du mich nennst, als Fanboy, finde ich, er hat ein bisschen stagniert in der zweiten Hälfte des Jahres. Er ist nicht ganz so dominant und prägend wie vorher. Das heisst aber andererseits auch, dass ich eben, voilà, Fanboy, ihm extrem viel zutraue und auch viel mehr, als er im Moment zeigt oder als er in den letzten Wochen vom letzten Jahr hat gezeigt. Er kann noch viel mehr, er kann Karriere machen wie der Granit und die Preise sind absolut gerechtfertigt.
Ich finde, also wir haben ja beschlossen, dass wir nachher noch unsere eigenen Preise noch schnell sagen, aber ich finde schon, Youngster hätte man durchaus auch über den Yashari können nachdenken. Aber ja, ich glaube, wie du richtig sagst, ich weiss jetzt, ich kann mir auch überlegen, wer wäre noch besser gewesen in der Super League letztes Jahr mit der Rückrunde und der Hinrunde. Und das ist ja dann auch immer so ein Ding, wenn du das ganze Jahr musst bewerten. Ich bin jetzt auch nicht auf viel gekommen, wo ich finde Christian Fasnacht aktuell wieder super, aber der war ja so lange verletzt gewesen, der ist vielleicht für nächstes Jahr wieder ein Kandidat. Ich weiss, ich wüsste jetzt auch nicht gerade aus dem Bauch raus, jemand, der wirklich deutlich besser oder gleich gut gewesen ist wie der Fabian Rieder.
Weißt du, was das Problem ist, wenn du es Ende Jahr machst oder eben Anfangsjahr? Du kannst eigentlich quasi die Leistungen von der Vorsaison zu wenig würdigen. Weil ich habe letzte Woche den Marc Gesano getroffen. Aber mir ist schon klar, wenn der jetzt gestern auszeichnet, hättest du als Spieler vom Jahr, hat die Nase gerümpft und den Kopf geschüttelt und gesagt, what the hell, oder? Also, aber er war überragend gewesen im Frühling. Der Sisse war überragend gewesen bei Zürich im Frühling. Der Brecher war sehr gut gewesen, der Goalie. Und diese letzte im Moment, und darum vielleicht sind so Wahlen, ist mir schon klar, es ist besser Ende Jahr, Anfangsjahr, hast vielleicht auch mehr Zeit für so einen Anlass durchzuführen als im Sommer, aber eigentlich wäre es gerechter, wenn man das nach einer Saison würde machen, da sind wir uns, glaube ich, schon einig, oder?
Ja, also es würde einfach auch mehr Sinn machen, wenn eine ganze Saison beurteilt wird und nicht das Kalenderjahr, wo eben eine Hin- und eine Rückrunde, wo dann auch Transfers dazwischen passieren, wo ja dann die Auswahlkriterien sind ja dann schon auch so, dass eben in der Rückrunde auch in der Super League gespielt haben und so. Also ja, es ist definitiv so, wie du sagst. Challenge League Player, Brighton Labo. Heißt ja so, Labo.
Dann wie ein Hockeyspieler. Habe ich einiges gesehen spielen, kann ich effektiv zu wenig beurteilen.
Hat einfach sehr viel Goal geschossen über das ganze Kalenderjahr. Darum, ich glaube, in der Offensive ist das ja oft ein guter Punkt, um so eine Auszeichnung zu bekommen. Bei den Frauen?
Kannst du ablesen? Ich habe es nicht von mir. Ramona Bachmann und Fabienne Humm sind geehrt worden, oder?
Genau. Women's Super League Player of the Year, Fabienne Humm vom FCZ. Und die beste Fußballerin der Schweiz ist Ramona Bachmann von Paris Saint-Germain. Ich glaube, dort war es auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Lia Welti von Arsenal, oder?
Ja, auch hier wäre es relativ anmassend und fast so arrogant von mir, wenn ich dir das abschliessend beantworten könnte. Ich habe einfach zu wenig Fußballspiele gesehen, auch im Vergleich zu den Männern, für mich da ein ehrliches und faires Urteil bilden. Natürlich sind die zwei, Lia Welti, auch bei Arsenal, es war nicht ganz so gut gewesen wie letzte Saison. Aber das ist, da hat sicher Menschen, die das viel besser beurteilen können als wir zwei. Und es ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Fabienne Humm hat sicher auch noch so ein bisschen den Bonus von diesem unglaublichen Spiel mit der Schweizer Nazi, was sie sich qualifiziert haben, was sie dann sehr gross in den Medien ist gekommen. So Sachen sind halt entscheidend. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob sie wirklich die beste Spielerin von der Liga ist. Und ich gehe jetzt schwer davon aus, du nicht, sonst würdest du ziemlich bluffen, denkt es mir.
Nein, ich habe auch zu wenig Spiel gesehen, aber das ist ja, das Thema haben wir ja schon auf und ab diskutiert. Ich kann einfach auch nicht alles schauen. Das hat jetzt nicht einmal damit zu tun mit Geschlecht, sondern ich kann ja auch die Serie A nicht schauen, die du so toll findest. Da kannst du uns ja dann nachher wieder etwas erzählen von deinem Inter. Wenn wir jetzt so Awards würden machen, andere Liga-Awards, wie würde das aussehen? Weltfußballer vom Kalenderjahr 2022.
Das gefällt mir, dass wir da global denken und nicht nur in der Schweiz, in Anführungszeichen. Weltfußball 2022, das fällt mir schwer. Nicht Lionel Messi zu sagen, aufgrund der Weltmeisterschaft. Aber für mich, er war wirklich bei Paris im Frühling sehr schwach gewesen. Ich ging jetzt auch gleich auf Kylian Mbappé.
Ich glaube, bei mir ist es auch nicht der Lionel Messi, weil er wirklich einfach in dieser WM auszeichnete Momente gehabt, in jedem Spiel und sicher dafür gesorgt hat, dass Argentinien Weltmeister geworden ist. Aber sonst, wenn man jetzt wirklich das ganze Kalenderjahr anschaut, ist er schon, also jetzt gerade mit einem Mbappé. Ich habe gefunden, ich bin selber ein bisschen überrascht gewesen ab dem, was ich jetzt gerade sage. Aber für mich gehört Luka Modric noch ein bisschen zur engeren Auswahl. Weil ich habe gefunden, mit Real Madrid Champions League gewonnen, absoluter Leistungsträger und mit seinen, ich hoffe, ich sage es richtig, 35, ist der also bei Kroatien an der WM auch sehr, sehr, sehr auffällig gewesen. Und hat Vollgas gegeben. Also, der wär schon auch noch einer, der aus meiner Sicht in so eine Auswahl würde kommen. Aber wahrscheinlich einfach wegen allem Drum und Dran, Kylian Mbappé. Ja.
Ja, also ich bin ja in der Jury Europas Fußballer des Jahres, da bin ich ja in Istanbul gewesen und wir haben jetzt beide Benzema nicht erwähnt, der ja all die Preise abgeräumt hat, wo er halt verletzt war, die WM verpasst hat. ihn müsste man sicher auch noch in Betracht ziehen. Modric ist übrigens, glaube ich, sogar noch 2 Jahre älter. Bin auch nicht sicher, glaube ich, 37.
37.
Ich glaube es. Aber finde ich nicht die richtige Wahl, wo er einfach zu wenig konstant war im Herbst mit Real. Aber klar, er ist ein grosser Fußballer. Wer mich so ein bisschen triggert, hast du vielleicht schon gemerkt in den letzten Ausgaben, ist der Haaland. Jetzt hat er schon wieder 3 Goal geschossen am Wochenende. Er ist eine unfassbare Tormaschine. Apparat, Top-Strafraumstürmer. Ich bin gespannt. Ich meine, ihn müsste man ja eigentlich auch nennen. Angesichts, er hat jetzt, glaube ich, schon mehr Goal geschossen am 22. Januar als alle Torschützenkönige zusammen in den letzten 10 Jahren. Endsaison geschossen in der Premier League. Aber ist er ein Spieler, der so Preise gewinnt? Weißt du, geht ihm nicht die Glamour ab, die spielerische Klasse? Eigentlich müsste er ja auch immer in Betracht gezogen werden. Ich bin gespannt, ob er in den nächsten Jahren ab und zu so Preise gewinnt.
Nein, also ich weiss, wenn er jetzt so weiter Goal schiesst und dann irgendwie 40 Saison-Goal in der Premier League hat und ich weiss auch nicht, 60 Goal über alle Wettbewerbe und Premier League gewinnt und allenfalls auch in der Champions League sogar gewinnt, dann ist ja der fix Weltfußballer.
Ja, jetzt kommt mir gut in den Sinn, wo du das erwähnst mit den 60 Goal. Ich meine, was der Messi oder Ronaldo geleistet haben, haben wir schon 100 Mal auch hier diskutiert. Ich glaube, der Messi hat mal 91 Goal geschossen in einem Kalenderjahr. Wenn ich mich nicht irre, stell dir das mal vor. Also klar, über alles gesehen, aber der Ronaldo war ja x-mal über 70 gewesen. Ja, sensationell, was die zwei, ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen mit dem Haaland. Ja.
Eine weitere Kategorie bei den anderen Liga Awards wäre der Schweizer Spieler des Jahres. Bei mir ist klar, haben wir schon vorher diskutiert, Granit Xhaka hat das verdient gewonnen.
Ja, führt vermutlich kein Weg daran vorbei. Ehrlich gesagt, ich würde auch den Gibril Sow nehmen. Er hat eine super Entwicklung gemacht, hat mit Frankfurt Erfolg gehabt, im Europa Cup, der Europa League gewonnen. Wichtige Rolle wird immer noch ein bisschen unterschätzt, wo er halt auch in Nats manchmal noch ein bisschen im Schatten steht vom Granit und vom Freuler im zentralen Mittelfeld, wo er dort auf einer Position vielleicht auch spielen muss, die nicht seine beste ist, ein bisschen offensiver als bei Frankfurt. Aber er ist, glaube ich, 25, noch lange nicht am Ende von seiner Entwicklung, hat ein Top-Jahr hinter sich, hat auch in der WM eigentlich okay gespielt. Ich ging jetzt auf den Gibril Sow, Schweizer Spieler vom Jahr.
Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast, aber besser als gar nicht. 2022 war ja nicht gewesen. Aber ja, wird sicher mal noch der Fall sein, wenn der sich weiter so entwickelt. Kommen wir vielleicht auch später noch dazu. Ich glaube auch nicht, dass der noch ewig lang bei Eintracht Frankfurt spielen wird. Ein Award, der jetzt gestern nicht an der Swiss Football Night verliehen worden ist, Trainer des Jahres.
Wenn wir international und national.
Ja, kannst. Sag doch mal.
Ja, international. Das ist nicht ganz so einfach. Ich finde der Fußball, wo Real hat, logischerweise, muss man immer in Betracht ziehen bei so Preisen, wo sie die Champions League triumphiert haben, längt für mich irgendwie nicht. Ich gehe von Christian Streich, obwohl er jetzt gerade 6-0 verloren hat mit Freiburg am Wochenende. Aber ja, man hätte ja die Awards auch vor 2 Wochen können verleihen. Es geht ja um das letzte Jahr. Und es ist schon krass, was er aus dem Club gemacht hat, wie er den Club führt, wie er die Spieler entwickelt, wie ruhig das sie arbeiten. Er ist ein Kauz natürlich, aber er ist auch gesellschaftlich super, wo er halt die Probleme anspricht. Er ist menschlich gut, er ist behauptet, er ist normal geblieben. Und da geht es mir nicht mal darum, dass er jahrelang mit dem Velo ins Training ist. Vielleicht hat er auch einen Porsche in der Garage, kann man sich das auch nicht vorstellen. Und das ist mir zu oberflächlich, die Betrachtung. Aber ich glaube, das ist ein guter Mensch, ein guter Typ, geerdet und eben nicht für die Oberflächlichkeit empfänglich. Das ist so ein bisschen ein Gesamtkonstrukt. Natürlich klingt das ein bisschen komisch. Christian Streich, wenn du all die Guardiolas hast und Mourinhos und so weiter. Ich gehe für ihn. Der Urs Fischer hat sehr gute Arbeit gemacht bei Union Berlin, aber irgendwie eben, mir gefällt der Fußball weniger, wo Union Berlin spielt.
Wir haben das ja nicht zwingend abgesprochen, die Awards. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ich bin jetzt selber gerade ein bisschen ratlos, was ich soll sagen. Ich finde, ich tendiere im Fall sehr dazu, den Lionel Scaloni zu nennen. Trainer von Argentinien. Weil ich habe einfach gefunden, klar, Messi ist über allem und seine genialen Momente haben schlussendlich dazu geführt, dass der WM-Titel funktioniert hat. Aber so wie der das Team eingestellt hat, wie er auch dort immer wieder mal mit gewissen Wechseln Gegner verunsichert hat, habe ich schon das Gefühl gehabt, er hat schon auch einen grossen Beitrag gehabt zu dem WM-Titel und ich hatte den vorher gar nicht gross auf dem Radar gehabt. Darum, ich finde jetzt, der ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen.
Finde ich sehr eine gute Wahl. Habe ich nicht eingedacht, muss ich zugeben. Ist mir jetzt aber gerade in den Sinn gekommen, wo du erzählt hast über den Scaloni. Der Arteta ist übrigens einer von meinen Lieblingsfußballer gewesen. Er hat nicht die ganz grosse Karriere gemacht, wo er vielleicht ein bisschen zu weich war, keine Ahnung, aber ein Riesenkicker gewesen. Der war ja bei Arsenal sehr umstritten gewesen und wie er das Team jetzt hergebracht hat. Und ich sage ja seit Wochen, sie brechen ein und sie brechen seit Wochen nicht ein. Er macht es wirklich gut. Und eben auch, wie er mit den Spielern umgeht. Die Szene habe ich beschrieben letztes Mal, wo er den Granit Xhaka davor schützt, dass er irgendwie in eine Keilerei verwickelt wird. Und offenbar sehr gute Sensoren, ein gutes Gespür für die Menschen. Ich habe jetzt nie mit ihm geredet, darum eben schwierig, abschliessend zu beurteilen, aber der wäre natürlich auch Top-Kandidat. Vielleicht wird es in einem Jahr, wenn wir dann die Award verleihen, hier dann genannt werden, oder?
Ich glaube, wir laden dann nächstes Jahr zu der Zeremonie von der anderen Liga Awards ein für internationalen Trainer des Jahres. Ja, ich glaube, er ist auf einem guten Weg.
Noch schnell Super League.
Jetzt aber auch der Guardiola. Ja, Super League. Tendiere ich im Fall zum Mario Frick vom FC Luzern.
Ja, der Breitenreiter wäre obvious, aber ist nicht mehr in der Schweiz. Mario Frick fing ja, gefällt mir vor allem auch, wie er sehr klar analysiert. Ich war jetzt am Samstag ein Match in Luzern und es war auch sehr bitter, wie sie den Match aus der Hand gegeben haben. Und wie er dann hersteht und wirklich klar redet, auch auf die Fragen, die zum Teil unangenehm waren, oder vielleicht ein speziell ganz, ganz klare Antworten gibt. Er ist irgendwie gefragt worden, nur ein Beispiel, warum dass er sich für einen Innenverteidiger entschieden hat, Becker, und nicht für die anderen, also eine sehr nerdige Frage. Und dann hat er wirklich ehrlich gesagt, ja, also come on, was ist das für eine Frage? Wenn wir hier 3-0 gewinnen, dann tanzen wir alle, reden nicht über Innenverteidiger, der andere Simic spricht einfach den Ball perfekt, das ist doch jetzt nicht das Thema. Er hat auch gesagt, der Simic, er hat es gesagt, und nicht der Bo Henriksen vom FCZ, der Simic hat halt nicht gewusst, dass Zürich in Krise ist. Also ja, er ist noch so ein bisschen humorvoll und er gefällt mir auch, wie er in dieser ganzen Unruhe in Luzern, meiner Meinung nach, relativ ruhig bleibt, sachlich, sich auf seinen Job konzentriert. Ich finde auch, der hat einen guten Weg sicher auch vor sich.
Ja, und in dem Fall ist er für dich auch...
Ja, nein, der Breitenreiter ist natürlich Trainer des Jahres für mich.
Ja, aber wenn das Kriterium ist, dass er in der Rückrunde dabei war, also, du bist jetzt ausgeschieden, du bist aus der Jury draussen. Ich suche einen Ersatz. Aber nein, Spass beiseite. Jetzt tun wir doch gerade, wenn du in Luzern gewesen bist, nehmen wir doch den Ball gerade auf. Das erste Super League-Wochenende teilweise recht spektakulär gewesen. Erzähl doch noch ein bisschen von dem Luzern, von dem eigentlich klaren Sieg für den FCL, der dann plötzlich so unentschieden worden ist.
Ja, also zuerst mal bin ich unglaublich überrascht gewesen, wie viele Zürcher Fans das in diesem Stadion waren. Also ich behaupte 2.500-3.000 waren das. Also der Gästeblock plus nochmal doppelt so viel nebendran. Überragender Support. Also Chapeau. Und es war wirklich kalt gewesen. Also ich habe eigentlich, vielleicht darf ich das erzählen, eine Abneigung gegen lange Unterhosen, seit ich Gio bin. Ja, angelegt. Also, kurz vor dem Match, einfach für auf die Tribüne. Es war wirklich kalt gewesen. Nicht ein Jammer, aber, ich wäre jetzt als Fan vermutlich nicht unbedingt der Match, sondern hat es im Fernsehen geschaut. Das ist mir aufgefallen. Insgesamt 14.000 Leute, auch sehr beachtlich, eben für -1, -2 Grad. Man hat schon gemerkt, das war ein bisschen komisch gewesen. Es hat ja in der Bundesliga extrem viel Goal gegeben. Der Rhythmus hat natürlich ein bisschen gefehlt nach dieser langen Pause. Es war umkämpft, intensiv gewesen. Kein gutes Spiel. Nach 60 Minuten habe ich zum Kollegen gesagt, wer soll hier ein Goal schießen? Ich habe so als Witz gesagt, Kunstschuss Max Meyer ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. 2 Minuten später gibt es Penalty. Ja, und dann hat der Match richtig Fahrt aufgenommen. Der Meyer macht Penalty-Goal, kein Kunstschuss 1-0. Luzern schießt 2-0 kurz vor Schluss. Dann kommt einer Mutterseel allein vor das Goal. Ich weiss nicht, das hat man in den Zusammenfassungen, glaub nicht gesehen auf dem Schweizer Fernsehen. Muss echt 3-0 machen im 87. Ganz kläglicher Schuss. Und dann kommt das Image. Ich meine, ich hab, glaub, noch nie technische Ablauf, wie er das Goal schießt, so ein schönes Goal gesehen in Super League. Oder man muss jetzt nicht erinnern. Wirklich ein fantastischer Ofen. Machen noch das zweite Goal sehr entschlossen. Über ihn können wir dann auch noch ein bisschen reden. Also, Aber es war cool gewesen. Ich habe mich nicht so gefreut auf diesen Match, aus eben die Umstände und so. Aber dann habe ich gefunden, es ist gleich wieder schön im Stadion zu sein. Zuletzt beim Stadion bin ich ja in Katar gewesen. Ich habe keine Testspiele geschaut, live. Und da ja vermutlich auch nicht, oder?
Nein, und ich habe ja am Samstag abgemacht gehabt, aber mit einem FCZ-Fan. Und er hat das Spiel vor dem Nachtessen noch wollen schauen. Wir haben das also in voller Länge geschaut. Und es ist schon... Also, es war jetzt nicht ein Wahnsinnskick gewesen, aber am Schluss dann schon noch recht spektakulär. Und wie du richtig sagst, Luzern muss sich da absolut an der eigenen Nase nehmen. Nicht nur, dass sie da nicht bis am Schluss den Laden im Griff behalten haben, sondern dass sie auch ihre Chancen nicht gemacht haben und den Sack einfach zugemacht haben. Mhm. Das ist wirklich, also aus Luzern-Sicht sehr ärgerlich. Und für den FCZ sind das wahrscheinlich genau so Momente, wo man darüber entscheiden können, wie eine Saison weitergeht. Wenn man sich jetzt so, wenn man jetzt einfach 2-0 bei minus 3 Grad hätte müssen heimgehen, wären alle wieder traurig gewesen, es wäre alles wieder wie vor der Winterpause gewesen. Und jetzt ist halt das Image gekommen. Und wie du vorher schön gesagt hast, eben, der hat noch nicht gewusst, dass der FCZ in der Krise ist. Der hat irgendwie noch ein anderes Selbstvertrauen gehabt oder eine andere Motivation. Und machten halt die zwei Goal.
Mhm. Ja, der Bo Henriksen, der Trainer vom FCZ, redet ja gerne so von Momenten, wo das Team wachküssen kann. Und das kann jetzt so ein Moment sein, wie du es jetzt gesagt hast. Es geht nicht mal um einen Punkt, ob es jetzt 12 oder 13 Punkte ist, noch eins. Aber eben, der Glaube kann vielleicht jetzt zurückkommen. Und was mir beim FCZ aufgefallen ist, ich war auch noch in der PK gewesen, vor der Rückrunde, letzten Donnerstag, glaube ich. Und der Bo Henriksen ist ja sehr motivierender Mensch, ein emotionaler Mensch. Ich habe schon zweimal ein längeres Interview mit ihm gemacht. Er kann ihm wirklich erzählen, es ist interessant, er ist unterhaltsam, er ist unglaublich positiv. Und mir ist aufgefallen, der Jurendic, der Sportchef von der Chilo Canepa, der Präsident, sie vorne gehockt dort und sie sind sehr ruhig, sehr gesetzt, so eine Situation angemessen. Und ja, man hat schon gemerkt, es ist jetzt nicht Zeit für grosse Sprüche. Und vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass der Henriksen, ich habe das Gefühl, er ist jetzt angekommen beim FCZ. Er hat die Situation jetzt analysiert, realisiert, um was es geht. Und das Image ist natürlich, ich habe den schon gekannt, einerseits wegen Papi, der Interspieler war, ist mir natürlich aufgefallen, dass das grosses Talent in Kroatien ist. Sie haben ja schon den neuen Davor Šuker genannt in Kroatien. Ist ja, glaube ich, für 4 Millionen zu Red Bull Salzburg mit 17. Und man hat wirklich Wunderding von ihm gehört. Er hat eine super Torquote gehabt beim zweiten Club von Salzburg, bei Liefering. Ich glaube, 19 Goal in 23 Matchen. Und dann kann etwas, oder? Wenn man dann einen kroatischen Journalist noch telefoniert, den ich kenne, hat doch gesagt, also sie haben auch das Gefühl, das ist ja das, was den Kroaten ein bisschen gefällt hat in den letzten Jahren. Ein super Mittelstürmer, seit der Mandžukić schon nicht mehr dabei ist. Sie haben auch das Gefühl, der werde top, top, top und irgendwann eine Riesenkarriere machen. Ich habe das ehrlich gesagt auch das Gefühl. Das ganze Päckchen, das er mitbringt, ist natürlich noch viel zu früh jetzt, aber körperlich, ja, wie er sich bewegt, Selbstvertrauen, die Selbstverständlichkeit, die er auftritt, ist auch nicht einfach gewesen, da in der 80. Minute eingewechselt zu werden in einem neuen Club, 2-0 hinger. Es ist kalt. Ja, der Typ gefällt mir und ich glaube, wir werden irgendwann sagen, hey, der hat seine Karriere mal in der Schweiz lanciert, so à la Mo Salah.
Gerade so.
Gerade so,
also ich finde, du bist jetzt gerade ein bisschen sehr euphorisch unterwegs für einfach zwei Goal und gute 15 Minuten, die er gespielt hat. Aber ich lasse mich da gerne positiv überraschen von ihm. Also wenn das irgendwie eine Art neue Attraktion im Zürcher Fußball wird, noch so schön. Das würde mich sehr freuen für den FCZ, nachdem ja Transfers im Sommer alles andere als gut gewesen sind. Und ja, also, aber ich würde jetzt schon auch den Ball ein bisschen flach behalten und jetzt den nicht gerade in den Himmel rauf jubeln. Vielleicht verschießt er jetzt im nächsten Spiel 300%ig und dann reden wir auch über das wieder.
Ja, aber Tobi, es geht doch nicht um die 15 Minuten. Es geht doch darum, ich habe sie wirklich verfolgt. Ja, der Typ hat sehr vieles, was es braucht, für einen super Torjäger zu sein. Und Red Bull Salzburg hat so viele grosse Stürmer rausgebracht. Ich meine, der Haaland ist ein Beispiel, der Mané ein anderes, der Šeško, der jetzt der wechselt. Es gibt so viel und er ist der Nächste und sie machen es wirklich super, das Scouting. Und es ist ja so, wenn du ein bisschen googelst oder wenn du ein bisschen schaust, der ist schon auf dem Zettel von all diesen grossen Clubs. Natürlich macht es jetzt keinen Sinn, wenn er zu Arsenal wechselt. Ich bin ja nicht blöd. Er hat nicht mal bei Red Bull Salzburg einen Stammplatz, aber er ist schon erst 19 geworden. Du siehst einfach sein Potenzial. Und ich finde, da darf man das auch mal sagen. Ich glaube, ich weiss nicht, wie er charakterlich ist, ich weiss nicht, wie er sich entwickelt, was er sonst für Sachen im Leben gern hat, die er vielleicht daran hindern könnte. Aber wenn er halbwegs normal im Kopf ist und da zweifle ich nicht dran, dann wird er eine riesen Karriere machen.
Ja, meine Einschätzung ist mehr, du magst ja mit allem Recht haben. Und wenn Red Bull Salzburg so viel Geld zahlt für einen 17-Jährigen, dann hat das immer einen Grund. Und wie du richtig sagst, sie liegen sehr, sehr selten falsch. Aber wenn er so gut ist, wie du jetzt gerade gesagt hast, wäre er nicht beim FCZ.
Das ist ein Killer-Argument. Ja, mal, die haben einfach den Okafor, die haben auch gestandene Spieler, die 2-3 Jahre älter sind, die vor ihm stehen. Was braucht, sind wir ehrlich, was braucht ein 19-jähriger Stürmer? Er braucht Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau. Und die Superliga hat ein höheres Niveau als die zweite österreichische Liga oder als Liefering. Das ist doch ein perfekter Move. Und ich bin sicher, er wird im Sommer zurückgehen und vielleicht ist der Okafor dann gewechselt, der Šeško wird wechseln und wird dann dort seine Spuren hinterlassen. Aber logisch, ist Zukunftsmusik, er kann eine schwere Verletzung haben und man sollte nicht so euphorisch sein mit jungen Spielern. Das ist einfach so ein bisschen meine Einschätzung, die ich im Moment das Gefühl habe, du kannst mich gerne in 2 Jahren wieder darauf ansprechen.
Wenn er dann bei Augsburg dritte Stürmer ist. Nein, ich wünsche dem ja alles Gute. Es wäre wirklich schön, wenn der FCZ da einen absoluten Coup gelandet hätte und der jetzt für ein bisschen Spektakel und schöne Goal und vor allem viel Goal würde sorgen. Welchen Club oder welches Spiel wollen wir als nächstes besprechen? Wenn wir in Zürich bleiben, wenn wir zu dir in die Region wechseln, Ostschweiz, wo fühlst du dich heim oder wohl?
Ich würde sagen, wir gehen näher zu GC. Vielleicht noch etwas zum Papi vom Simic. Das ist ein bisschen ein Verräter in meinen Augen. Der ist von Inter zu Milan gewechselt. Aber auch okay, er hat näher mit Milan, glaube 2-mal Champions League gewonnen. Von dem her absolut verständlich. Kleine Klammer, ich darf so rausschneiden, wenn du Verräter nicht so cool findest. GC?
Nein, ich hätte da einen schönen Übergang geplant und du machst ihn da wieder mit dem Inter Mailand kaputt. Aber ja, GC.
Du hast ja schön, eben, dann kannst du ja rausschneiden. GC, grosse Tristesse. Du bist ja da Fanboy, hast du mich vorhin genannt. Du bist ja da noch dran, oder?
Hey, GC, also weißt du, ich meine, wir haben in der letzten Episode geredet vom David Degen, wo so ein bisschen einen Fußballmanager macht und eben alle Talente, die gerade aufploppen und alle auf der Liste haben, wird nach Basel geholt, wenn irgendwie möglich. GC macht das halt einfach alles nicht. Also. da gibt's wirklich, ich glaube, du könntest den Job vom Sportchef einem von uns geben und wir hätten wahrscheinlich ein bisschen einen besseren Kader zusammen. Und das ist keine Kritik an Bernd Haas, weil er ist, glaube ich, einfach dort installiert und muss machen, was die Chinesen und Mendes machen. Aber es ist ja offensichtlich, dass da einfach noch der eine oder andere, es fehlt, glaube ich, gar nicht viel. Die Stimmung ist sehr gut im Team. Die jungen Spieler, die sie da haben, die sind eigentlich wirklich hungrig und heiß und können sich auch mit GC identifizieren ein bisschen. Aber es fehlt halt einfach noch eben so 2-3 Spieler, die ein bisschen mehr können und ein bisschen mehr Erfahrung haben. Und dann würde es schon ganz anders aussehen. Aber irgendwie interessiert sich einfach niemand dafür.
Ja, genau. Es sind zwei Punkte. Einerseits die Sportlichen. Ich finde auch, sie haben ein paar interessante Spieler. Es ist erstaunlich. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ihre Tabellenplatzierung, ihre Punktzahl, wenn du so ein bisschen schaust. Ich habe einfach den Eindruck, das hört man, das liest man. Ja, die haben jetzt ganz andere Probleme. Besitzer von GC, Fossun ist ja ganz grosse wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wolverhampton läuft es nicht gut, was ja definitiv der wichtige Club ist für das ganze Konstrukt in der Premier League. Und ich glaube, man kann daran zweifeln, ob das noch etwas wird, weil sie haben, glaube ich, schon 25 Millionen ungefähr verloren in den letzten 2,5 Jahren. Die Zuschauerzahlen steigen nicht, es harzt, sie müssen sparen. Es wäre jammer schade, weil ich bin aufgewachsen mit GC als Spitzenclub. Es wäre so schade, wenn sie würden verschwinden. Ich hoffe wirklich, dass sich irgendjemand findet, der das dann übernehmen wird. Ich glaube nicht daran, dass die chinesischen Besitzer in 2 Jahren da noch mit grossem Engagement dabei sein. Sie sind ja jetzt schon nicht mehr, meiner Meinung nach. Und wenn du auch siehst, in der Winterpause, was sie für Transfers machen oder eben nicht machen, es braucht nicht viel in dieser Liga, dass du zweit wirst. Auch es geht sich an zweit werden, aber vielleicht hättest du eben müssen genau so etwas Spieler auslehnen halt oder halt mal ein bisschen Geld in die Finger nehmen für einen coolen Stürmer, der ihnen ja auch fällt, der Goal schießt. Sie machen einfach nichts, oder? Sie holen einen japanischen Verteidiger, nichts gegen den japanischen Verteidiger. Sieht zwar beim einen Goal nicht so gut aus, aber, ja, es fehlt mir einfach an allen Ecken und Enden, und das spiegelt sich dann auch wieder halt auch im Interesse vom Publikum. Du bist ja auch nicht gegangen.
Ja, nein, aber also ich gehe doch nicht bei Minustemperaturen in letzter Grund. Da können, also, da könnte jetzt der Neymar oder der Cristiano Ronaldo spielen und ich würde es mir also 3 oder 4 Mal überlegen. Es ist ja alles so näher, oder? Wenn wir mit ein bisschen 2, 3 Spieler holen, die jetzt wirklich wahrscheinlich nicht alles Geld würde kosten. Wir haben ja in der letzten Episode schon geredet über den Kalisen, der bei Basel einfach gar keine Spielminute oder gar keine Einsatzminute bekommt und bei GC einen sehr, sehr guten Job gemacht hat im Sturm. Also, es hat ja Spieler, die jetzt auch nicht mega muss dahinter gesehen, so ein Riesentalent finden oder so. Also, es hat ja gerade bei Konkurrenzspielern, die du holen könntest, wird nicht gemacht. Mm. Es braucht neben dem Amir Abashi auch noch einen zweiten Leader, der wirklich ein Erfahrung hat und mit ihm zusammen, ja, ein bisschen vorausgeht dann auch in diesen Spielen. Ja, ich glaube nicht, dass das eine wahnsinnig lässige Rückrunde wird für GC-Fans. Muss ich aber, glaube ich, korrigieren. Es ist doch letztens gerade eine Auswertung gekommen, dass fast alle Clubs mehr Fans gehabt haben im letzten Jahr. Und da ist GC also auch mit dabei gewesen.
Mm. Auf bescheidenem Niveau, ja, aber ja.
GC hat ja gegen IB verloren. IB auch aufgrund von dem Spiel am Sonntag zwischen Basel und St. Gallen eigentlich schon wirklich Meister. He?
Ja, wir haben ja schon gratuliert. Ja, der Match noch ein bisschen nachgeschaut, was mich interessiert hat. Eben, IB muss nicht mal besonders gut spielen. Sie gewinnen einfach die Matchen. Ich glaube, ja, der Fall ist klar. Vor allem, wo es niemand anderes hat, was einen halbwegs kann in Gefahr bringen. Und sie haben ja wirklich Spieler. Eben, jetzt wird der Ugrinic wird sicher jetzt mehr zum Einsatz kommen. Der Imeri, der ein riesen Kicker ist, wird mehr zum Einsatz kommen, wo der Sierra jetzt auf Toulouse gewechselt ist, auf Frankreich. Der Rieder wird ja dann im Sommer gehen. Sie machen es gut, oder? Es ist perspektivisch aufgebaut und sie haben ein bisschen ein grosses Kader. Der ein oder andere Spieler ist unzufrieden. Ein Melia, seine rote Karte, ist vielleicht auch Folge von gewisser Unzufriedenheit, wo er nur auf der Bank ist gehockt, obwohl sogar der Item noch gesperrt ist. Also sie haben offensiv ein Wahnsinnspotenzial. Ja, das wird eine langweilige Rückrunde bezüglich Titelkampf. Das ist nichts Neues. Ich glaube, wir können uns auf die Frage beschränken, wer wird eigentlich zweit? Ich meine, mal ist Servet, zweit mal Lugano, irgendwann wird es dann vielleicht Basel sein. Wobei eben, die haben jetzt auch nicht wahnsinnig gut gespielt. Natürlich in St. Gallen ist es schwierig, aber es deutet jetzt wenig darauf hin, dass Basel da unfassbare UV-Jagd wird starten.
Ich finde, nach einem Spiel ist es noch schwierig. Eben, du sagst auch, St. Gallen auswärts, giftiges Team, schon nicht einfach. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, sie sind also, vor allem so im Offensivspiel, wirklich noch nicht so im Flow gewesen, beim FCB. Ich finde es schwierig zu sagen. Durch das, was Servette auch noch gespielt hat am Wochenende, ist jetzt halt eben nach einer Runde gerade wieder sagen, wer top oder flop ist. Ich glaube, es wird recht spannend bleiben, so wie es jetzt war. Wenn du 2, 3 Spiele hintereinander gewinnst, bist du plötzlich oben dabei. Wenn 2, 3 Spiele nicht gewinnst, bist du plötzlich wieder irgendwo im Niemandsland, in der Mitte. Ich kann mich jetzt nicht festlegen auf den zweiten. Ich glaube, ich würde es zumindest zum St. Gallen oder so, würde ich das auch mal noch gönnen, weil die jetzt eigentlich einen guten Job machen. Die haben jetzt auch noch einen spannenden Transfer gemacht am Montag oder verkündet. Darum, ja.
Ja, gutes Thema. Der spannende Transfer. Ich habe noch ein Feedback bekommen, unter anderem auf unseren Podcast. Französische Spieler soll ich doch richtig aussprechen aus Berner. Ich kann ja Französisch. Es ist aber Badiachil gegangen von Chelsea. Keine Ahnung, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Und der neue Stürmer ist auch ein Franzose aus St. Gallen. Hat übrigens mal aus Neuen Mbappe gegolten. Voilà, das immer bei denen vergleichen. Vor allem beim Simic, Neuen Haaland. Man muss aufpassen. Er hat sich nicht so entwickelt, wie man mit Zürich hatte, als er 17 war. Mittlerweile ist er 21. Willem Goebbels, keine Ahnung. Vielleicht weiss das jemand, auch kann uns schreiben, wie man es ausspricht. Goebbels geschrieben, sicher sehr spannender Stürmer. Musst mal Statistiken schauen. Juniorenarzt bei Frankreich, der hat alles in Grund und Boden geschossen. Und eben, es hat geheissen mit 17, da kommt der nächste Mega-Superstar. Jetzt St. Gallen ist nicht ganz so gelaufen, wie er sich so erhofft hat, glaube ich, in den letzten Jahren. Aber sicher interessanter Spieler. Und was ich noch fast interessanter finde, ist die Harmonie, die sie dort haben mit dem Hyperspräsidenten, Alain Sutter als Sportchef, Peter Zeidler als Trainer. Jetzt haben sie ja den Vertrag sogar nochmal um 2 Jahre verlängert vom Zeidler bis 2027. Da frage ich mich dann, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, für was? Oder ich meine, schlussendlich entscheiden das Resultat. Wenn der im nächsten Oktober letzte springt, ihm der Vertrag nicht viel. Es ist vielleicht auch darum gegangen, Wertschätzung. Er hat sicher irgendwelche Klauseln drin. Er träumt ja noch so ein bisschen von der Bundesliga, der Zeidler. Aber ganz grundsätzlich cool, oder? Kontinuität. Sie machen es gut. Sie haben viele Zuschauer. Sie sind auf einem guten Weg. Aber sie haben meiner Meinung nach gleich auch nicht das Potenzial für IB und auch Basel, langfristig können zu gefährden.
Ja, also vielleicht noch zum Goebbels, hast du ihn genannt? Ich tue mich schwer mit dem Namen irgendwie, ja. das auszusprechen. Aber also der war ja 17 Monate lang, glaube ich, verletzt. Mhm. Und wie du richtig sagst, ich glaube, AS Monaco, also haben die mal 20 Millionen gezahlt oder hat er mal einen Marktwert von 20 Millionen? Eins von beidem. Also der ist ja wirklich mal ein riesen Talent in Frankreich und bin gespannt. Also es gibt ja immer wieder Spieler, die über die Super League dann irgendwie gleich noch den Rang gefunden haben. Zeidler, habe ich mir überlegt, ob der einfach Angebot gehabt hat von Clubs und man ihn darum eben irgendwie nochmal ein bisschen mehr Lohn zahlt, nochmal ein bisschen Langfristigkeit reingebracht, vielleicht eben die ein oder andere Klausel rausgenommen aus dem Vertrag. Ja. Ist für mich ein bisschen überraschend gekommen.
Es ist natürlich ein Zeichen, das sie setzen. Man hat ja dann noch ein bisschen gelacht, wo alle drei gleichzeitig, glaube ich, um 5 Jahre verlängert haben. Aber ich glaube, wenn er ein Angebot hatte, wäre er gegangen, aus der Bundesliga. Es ist ja nicht so, dass er defensiv mit seinen Ambitionen umgeht. Peter Zeidler, ich verstehe es ja, aus deutscher Bundesliga, er ist auch nicht mehr 40, er ist schon länger im Geschäft. Er hat es auch verdient. Ich finde ihn wirklich eine spannende Figur, cooler Trainer. Aber es zeigt halt, dort ziehen die Leute am gleichen Strick. Man hat das Gefühl, sie wissen, was sie machen. Das ist längst nicht bei jedem Super League-Club so. Und ich finde es schön, dass das so belohnt wird. Und die Region ist dermassen Fußball begeistert. Jedes Mal, wenn ich im Stadion bin, dort, finde ich es einfach nur schön, oder? Auch abgesehen von feiner Bratwurst. Sie müssen aber den Kader sicher verstärken. Und jetzt der Spieler, Goebbels, er ist, glaube ich, dann 20 Millionen wert gewesen, als er 17 war, eben von Lyon oder Lille, ist er dann zu Monaco. Lyon ist es, okay. Und wirklich, also der hat alle Türen sind offen gewesen. Schon Real hat sich dann mit ihm beschäftigt. Das war wirklich ähnlich gewesen wie mit dem Mbappé. Und er ist schon wirklich lange verletzt gewesen, Neuverletzung. Und vielleicht, ich habe mir noch überlegt, warum bleibt er denn nicht in Frankreich und geht zu Toulouse oder zu einem Ligue 2 Club von mir aus. Aber wahrscheinlich wollte er einfach einen Tapetenwechsel. Ohne, dass ich jetzt mit ihm geredet habe oder es weiss, aber es ist manchmal gar nicht so schlecht. Und die Schweizer Liga hat halt mittlerweile gar nicht so einen schlechten Ruf. Eben all die Salas, die sich da entwickelt haben. Vielleicht ist das für ihn jetzt wirklich die Chance. Und er wird auch spielen können. Was St. Gallen natürlich schon auch ein bisschen fehlt, ist ein Torjäger, ja, ein guter Stürmer, der aus dem Power-Fußball noch ein bisschen mehr Effizienz rausholt als die Stürmer, die sie bis jetzt hatten.
Ganz viele Stürmer hat der FC Basel. Wie siehst du dort? Ich habe das Gefühl, man war ein bisschen ernüchternd nach dem. Also man hat irgendwie gedacht, da gönnt man jetzt in St. Gallen oder man muss gönnen, um an IB dranbleiben. Und irgendwie ist schon wieder so ein bisschen, also der Marvin Hitz ist ja auch ein bisschen angesäuert gewesen, nach dem Spiel in der Medienzone. Da gibt's ja auch sehr lustige Videos von Journalistenkollegen von uns, die mit ihm geredet haben. Wie siehst du den FCB so? Es ist irgendwie schon schwierig, oder?
Ja, haben wir ja letzte Woche gut analysiert. Wir haben, glaube ich, in vielen Punkten jetzt auch ein bisschen wie recht bekommen. Es ist schwierig. Es ist schwierig, vor allem, weil sie dermassen weit in den Ambitionen hinterher hinken. Und das ist ja auch eine Belastung für die Spieler. Vielleicht ist dann so eine Reaktion, also vielleicht kann man es ja schnell erklären, der Marvin Hitz, den ich eigentlich sehr reflektiert anschaue, nicht der grösste Freund von Journalisten, ganz allgemein, habe ich auch schon meine Erfahrungen gemacht. Aber er hat sich genervt über Journalistenfragen. Und der Journalist, der die Fragen gestellt hat, ist eine Legende, meiner Meinung nach. Stellt natürlich in Mixzone auf seine sehr eigene Art, aber seit Jahren eigentlich, und die Spieler wissen es ja, unterhaltsame Fragen, kurze Fragen, fordert die Spieler raus, macht einfach seinen Job. Und der Marvin Hitz hat das jetzt nicht so cool gefunden. Er sagt dann irgendwie, hey, es ist schwierig heute mit euch. Er sieht es noch sogar. Was ja auch auf eine gewisse Distanz hindeutet, wo normalerweise ist der Journalist sehr nah mit den Spielern. Und wendet sich einem anderen Journalist zu, kannst du mir Fragen stellen, ist vielleicht besser. Also ja, eigentlich nicht ganz so souveräne Reaktion. Andererseits wollen wir ja immer Spieler, die ehrlich sind. Aber es ist schwierig, es hat viele Brennpunkte, es passt irgendwie nicht zusammen, das Kader ist unausgeglichen. Ja, sie haben noch Glück, holen sie den Punkt. Rote Karte, der Marvin Hitz, der relativ cool der Penalty abwehrt vom Görtler, wo er einfach bleibt stehen. Habe ich auch noch selten gesehen, so. Aber ja, sie sind schon wieder brutal unter Druck am Samstag, jetzt gegen Luzern. Und ja, ich glaube, sie werden zweit, einfach Kraft ihres Potenzials, so von den Einzelspielern her. Aber es muss einfach Ruhe einkehren dort.
Tut es aber, glaube ich, nicht. Ich habe das Gefühl, weißt, auch da mit gewissen Leistungsträgern oder älteren Spielern, wo ja rum sind beim FC Basel, weiss ich nicht, ob dort noch das eine oder andere ein bisschen zum Thema wird werden.
Halt, das ist spannend. Du bist aufgrund von deinen Zürcher Szenen-Kontakt aber noch recht tief in der Kabine drin. Darfst du vielleicht nicht alles erzählen. Aber vorher hast du bei GC den Spruch, okay, die Stimmung ist gut im Team. Und wenn du das sagst, dann ist das so. Und das weiss ich, dass du da gut vernetzt bist. Was hörst du aus der Basler Kabine?
Ja, ich glaube, so ich sage jetzt, ohne, also es soll überhaupt nicht wertend sein, so ein bisschen die alte Garde, wo eben auch nicht nur Talent ist als, oder der FCB als Sprungbrett sieht, sondern wirklich auch ein bisschen mit Herz verbunden ist mit dem FC Basel. Ich bin mir schon nicht mehr sicher, wie happy die alle sind mit ihrer Position, ihrer Wertschätzung oder auch ihrem Verhältnis mit Degen.
Ja, weißt du, dabei wäre es ja eigentlich super. Sie haben 4, 5 routinierte Spieler, die die Jungen könnten führen, aber welcher von denen hat im Moment eine starke Position? Der Hitz, unbestritten, aber sonst, ja, wie du es richtig sagst, sie sind alle so ein bisschen am Wackeln, sie werden angezweifelt. Und es wird ja der nächste Wechsel geben, personell im Sommer. Vielleicht wird der eine oder andere verkauft, die auf und Doi, Burger. Und dann kommt die nächste Lawine, junge, talentierte Spieler. Sie machen es ja ein bisschen wie Red Bull, aber einfach viel weniger clever. Und ja, sie müssen sich da anpassen. Und es ist, wie du sagst, oder? Es fehlt klare Leader und die sie haben, die werden destabilisiert und das führt jetzt auch nicht dazu, dass die Mannschaft irgendwie ruhiger ist und nur mit Jungen, egal wie viel Potenzial das die haben, geht es ja logischerweise auch nicht. Also ja, schwierig.
Ich glaube, wir können nicht über die Partie reden, obwohl wir jetzt schon relativ lange über das Thema Super League reden, ohne über die Schiedsrichterentscheidungen noch schnell zu diskutieren. Also ich finde, die Rotkarte ist ein bisschen too much für mich, aber zu wenig klare Fehlentscheidung, dass der VAR die muss zurückrufen. Ich finde, da ist wirklich fast keine Absicht dabei und ich glaube, Gel hat es auch da, auch wenn es wirklich, ich glaube, man kann dort schon rot geben, aber ich finde es eine sehr harte Auslegeordnung von der Regeln. Und beim Penalty habe ich schon das Gefühl, dass der Marvin Hitz mit beiden Füßen vor der Linie steht.
Absolut einverstanden. Aber ja, das ist halt mit dem VAR, ja, eben klare Fehlentscheidung. Wer definiert überhaupt, dass es eine klare Fehlentscheidung ist? Da gibt es ja auch nicht die Regeln, oder?
Ja, also ich glaube, das ist auch ein bisschen Interpretationsspielraum. Aber eben, es gibt ja dann, wenn so 50-50-Entscheidungen oder auch so Hands-Sachen, ich glaube, also in England ist ja das schon noch krass. Also je nach VAR oder je nach Spiel, ist dort schon also klare Fehlentscheidung, wo wirklich irgendwie einer fast den Ball muss in die Hand genommen haben, damit etwas umgekippt wird.
Ja, es ist immer schwierig, den Schiedsrichter zu kritisieren und so. Jetzt bei Zürich-Match in Luzern hat es für mich zwei Situationen gegeben, wo ich nicht einverstanden war. Ich habe es jetzt vorher nicht erwähnt, aber wenn wir jetzt schon darüber reden, Der Penalty, die Luzern bekommt, ist ja eine wahre Entscheidung, wo Esther Staubli war. War. Der Schiedsrichter sich darauf aufmerksam macht, dass der Conde den Fuß drin hat. Aber für mich ist jetzt das keine klare Foul-Entscheidung. Also, es ist ein brutal strenger Penalty. Er geht ihn nicht auf dem Feld, der Schiedsrichter, und zwei Minuten später geht er ihn näher. Er ist ja selber noch raus, Spielfeldrand. Und das, meistens, wenn sie ja rausgehen, dann gibt es eine Änderung von der Situation. Finde ich zu streng, wo es nicht eine klare, eben, nicht eine klare Foul-Entscheidung ist. Und dafür jetzt zehn Minuten später, ein Foul, ich glaube, Marquesano vom Becca, von dem Innenverteidiger, sackgrob. Also, klarere rote Karte gibt's für mich nicht. Und dann, da, ich finde, dort müsste dann der Videoschiedsrichter, oder jetzt in dem Fall die Videoschiedsrichterin, eingreifen. Musst du das mal reinziehen, das Foul. Es gibt Gelb. Und das ist für mich eine klare Foulentscheidung. Man kann schon nicht sagen, Tatsachen entscheiden oder was auch immer. Sorry, das ist einfach Attacken auf einen Knöchel. Und da sind die Regeln eigentlich klar. Und warum das dort dann nicht passiert, und das wäre cool, mal so ein Signal zu setzen, hey, aber es gibt dann rote Karten wegen einem Ellbogenschlag, offensichtliche Sachen, die aber nicht unbedingt eine gefährliche Verletzung zur Folge haben können. Einfach vielleicht ein bisschen Nasenblut. Okay, aber und der kann ein halbes Jahr fehlen, der Marquesano, aufgrund von dem Foul. Und dort habe ich ganz grosse Mühe. Ich tue nicht so gerne Schiedsrichter Bash und so. Ich tue lieber wahr in Frage stellen, ob es sinnvoll ist. Aber dort müssen sie konsequenter sein. Bei diesen brutalen Fouls, finde ich, da muss man wirklich mal einfach einen vom Platz stellen, um zu sagen, hey, so nicht. Hast du gesehen, das Foul?
Ja, habe ich gesehen. Eben, ich habe das Spiel ja gesehen. Ah, ja. Es ist ja auch am Freitag hat ja der Schweizerische Fußballverband noch eingeladen zu so einer Wahldiskussion. Der Fede Aysan war auch der, wo ja, der hat FCZ Luzern oder Luzern FCZ pfiffen, oder? Und ich finde immer, die erklären das so gut. Und ich bin auch schon an so einer Tagung gewesen, dort in Volkswil, wo der ganze wahr ist. Und es ist schon halt auch eine extreme Drucksituation. Und auch dort muss innerhalb kürzester Zeit entschieden werden. Und logischerweise überall, wo Menschen am Werk sind, passieren auch mal Fehler. Oder es kann mal etwas falsch interpretiert werden. Aber ich finde schon, da machst du immer so Charme offensiv und dann geht es keine 24 Stunden und dann passiert irgendwie so etwas und ich habe schon auch gefunden. Ich hoffe einfach, die tun das aufarbeiten. Ich meine, Fehler passieren. Man hat auch gesehen, also die Emotionen bei den FCZ-Spielern sind, der Blair Mcemail hat sich, glaube ich, nach dem Schlusspfiff fast nicht mehr eingekriegt. Das sehe ich ja auch nicht mehr allzu oft bei ihm. Ich finde schon, eben dort muss schon auch hinterfragt werden und gerade der Fede Aysan, wo extrem gut kann reden, ein umgänglicher Typ ist, finde ich, auf dem Feld hört man auch Unterschiedliches von den Spielern, wie das Verhältnis ist, aber gerade von ihm, ja, ich hoffe dann schon, dass da auch ein bisschen mal hinterfragt wird und die Entscheidungen dann analysiert wird, dass es vielleicht nicht nochmal passiert. Weil ja, wenn er einen rausschickt, gibt, ist es rot.
Apropos Fehler eingestehen und hinterfragen. Mir hat eine andere Liga-Zuhörer gesagt, sie sind total ahnungslos. Und zwar, wo ich scheinbar sogar mal behauptet habe, Arsenal werde die Endsaison so hinter Liverpool sein. Das muss aber auch knapp vor der WM gewesen sein. Und ich sage, ja, Woche für Woche, sie brechen ein. Und jetzt habe ich mal eine schöne Überleitung geschafft, übrigens.
Ich komme jetzt, ich tue jetzt so zwei Minuten über Velo reden oder so, um den Übergang versagen.
Ja, verzeihen.
Ich muss noch eine Klammer aufmachen, Entschuldigung.
Hast du geschlossen, oder?
Ist zu.
Nein, ich habe ehrlich gesagt nicht den ganzen Match geschaut, aber natürlich Gold Highlights, Arsenal 3-2, Man United. Ist ja wieder ein unglaublich grosser Schritt Richtung Meistertitel. Also, Manu ist jetzt wahrscheinlich, klar, es geht noch lang, aber ja, mit einem Sieg wären sie auf 5 oder 6 Punkte hergekommen. Sensationeller Match offenbar wieder gewesen. Und ja, ich gebe zu, ich habe mich getoschen. Ich habe mich wahrscheinlich getoschen. Du bist noch ein bisschen näher dran in der Premier League und sagst ja schon immer, sie seien wirklich parat, sie seien geschlossen und so. Mir fällt auch gleich, jetzt hat er 2 Goal gemacht, der Mittelstürmer, und Ketia. Mir fehlt dort so ein bisschen der Top-Stürmer, aber offenbar geht es auch ohne Top-Stürmer. Gabriel Jesus fällt da noch länger aus, oder?
Ja, aber er macht das super. Also da kommt ja vielleicht auch noch einer. Also das Transferfenster ist ja noch ein paar Tage offen. Sie haben jetzt zumindest mal den Dussard, heisst er, oder?
Trossard. Flügel, ja.
Von Brighton, wo ich gefunden habe, hat eine sehr gute Hinrunde gespielt. Auch nicht so teuer gewesen für Premier League-Verhältnisse. Der hat, glaube ich, unbedingt weggewählt bei Brighton. Du siehst dort einfach, die haben einfach einen hohen Lauf. Die haben Selbstvertrauen. ich glaube, das Talent haben sie schon immer gehabt und die Qualität und die schöpfen jetzt einfach ihr volles Potenzial ab, jeder einzelne Spieler. Also ich meine, der Saka, die zum einen die Weitschüsse aus Goal, also der strotzt von Selbstvertrauen und ist wirklich einfach der Granit. Xhaka, überall ist er dabei. Hinten, vorne, Mitte, verteilt Ball, grätscht die Spieler weg. Es ist wirklich, es ist eine grosse Freude, denen zuzuschauen. Auch für mich so, ich habe die Amazon Prime Doku geschaut, wo der Arteta ja schon Trainer war, wo man auch hinter Kulissen gesehen hat, wie sie eben unbedingt die jungen Spieler wollen holen, wie sie auch auf Charaktere, Persönlichkeiten von diesen Spielern schauen, wie sie das Team zusammengestellt hat, wie sie auch in schwierigen Zeiten an der Arteta weiterhin geglaubt haben. Also nicht selbstverständlich ist in der Premier League und so jetzt die Entwicklung weiter zu sehen, wie wirklich die Sakas und die jungen Spieler in Ketty jetzt auch, wie die performen, ist wirklich eine Riesenfreude. Und ja, ich meine, Manchester United hat einen riesen Lauf gehabt und die haben auch nicht schlecht gespielt. Und Arsenal hat jetzt kurz vor Schluss noch gewonnen. Es ist super.
Weißt du, was noch lustig ist? Meine Generation, also ich bin ja Liverpool aus Gio so ein bisschen Fan gewesen. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Mühe wegen Jürgen Klopp, der nicht mein Lieblingstrainer ist. Aber später sind ja viele Manu- und Arsenal-Fan gewesen. Und die haben in den letzten Jahren unten durch müssen. Aber ich habe so ein bisschen festgestellt, in meinem Freundeskreis, 35 aufwärts, sie kommen wieder aus den Löchern führen. Die Arsenal-Fans, die haben ja wunderbare Mannschaft gehabt. Also, Freddy Ljungberg war schon einer von meinen Lieblingsspielern gewesen. Pires, Ari, die Mannschaft ist ja sensationell gewesen. Die hat mal sehr, so lange kein Match verloren. Wunderbarer Fußball. Ja, jetzt hörst du es mal wieder. Die sind, ich bin übrigens Arsenal-Fan, 10 Jahre nicht mehr gehört. Also, es ist ja eigentlich noch cool, dass Arsenal wieder stark ist. Es ist ein grosser Club, mir viel sympathischer als Chelsea. Entschuldigung, Tobi. Oder als Tottenham, eigentlich von den Londoner Clubs, ja, ist mir der sympathischste Club. Jetzt haben sie ja wirklich sehr ein cooles Stadion. Wobei zu früher, bist du auch nie gewesen. Ist natürlich einfach klein gewesen, aber ist super stimmig gewesen. Irgendwie finde ich das schön, dass da wieder die zwei Clubs, Manu ist auf einem guten Weg, habe ich das Gefühl, endlich wieder ein bisschen besser sein. Und jetzt zum Beispiel am Freitag, ich bin recht grosser Fan vom FA Cup, weil man früher, das kannst du dir auch gar nicht erinnern, hat man die Premier League noch nicht so gesehen, aber FA Cup Final ist halt einfach ein Spiel gewesen, wo man irgendwie gesehen hat. Ich weiss gar nicht mehr, auf welchem Sender, wo ich als Kind war. Und das ist ein grosser Wettbewerb. Und jetzt ist ja schon in der vierten Runde, also 16. aus Finale, ist Arsenal City, Freitagabend, unbedingt einschalten. Ich kann leider nicht, wo ich in einem Weihnachtsessen bin, in einem nachträglichen. Aber es gibt einen coolen Match. Also, FA Cup hat ja einen riesen Stellenwert in England, wie du weißt, oder?
Ja, ja. Hast du übrigens, Chelsea will jetzt da gerade noch einen kleinen Seitenhieb abgehst gegen Chelsea. Chelsea Liverpool hast du auch gesehen am Wochenende. Hast du dort reingeschaut?
Ja, habe ich reingeschaut. Riesenmatch.
Aber man hat schon auch gemerkt, also beiden Clubs geht es jetzt nicht wahnsinnig gut. Also nee. Die Qualität ist schon besser gewesen.
Ja, ist ja so, ja. Aber es ist halt, wo so viel vom Spiel ist gestanden, noch interessant gewesen. Und, ja. Aber es ist ja so, sie beide geklimmt, sag ich. Ja. Und für die anderen zwei eigentlich unerwartet gut. Arsenal und Manu, ja.
Ja.
Darf ich dir noch etwas sagen zu Chelsea? Sorry, ja. Wenn ich da drin grätsche. Ich schaue ab und zu so PSV-Ajax-Matchen noch gerne, wo die halt immer wieder coole Junge haben. Und der neueste Spieler, den Chelsea geholt hat, Madueke, ist Engländer, glaube ich, 20 oder 21. Der war lange verletzt auch und hat irgendwie vor Weihnachten das Comeback gegeben. Und ich habe mich instantly in diesen Spieler verliebt. Ich habe ihn schon vorher ab und zu gesehen, vor der Verletzung. Unglaublich spektakulärer Flügelspieler. Also, eins gegen eins Gegenspieler hat keine Chance. Ist so Vinicius Junior-mässig, ist über rechts ist gekommen in diesem Match. Sensationell, weil er seine Gegenspieler, ich weiss den Gegner nicht mehr. Und ich einfach dort dem zugeschaut und gesagt, hey, wow, das ist ein riesen Kicker. Jadon Sancho früher, so ein bisschen die, aber noch schneller, noch spektakulärer, ein bisschen eigensinnig. Und jetzt, eben, wir haben ja letzte Woche darüber geredet, ich habe das Gefühl, das ist ein super Transfer, vielleicht ein bisschen zu früh, ich bin gespannt, ob er wird können spielen, aber Gratulation, also aber 35 Millionen, das zeigt, dass eben, da ist schon Potenzial, wo man in diesem Spieler, ein Riesenspieler, ich weiss nicht, ob du schon mal hast gesehen spielen.
Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen spielen, aber auf den Flügel muss sich Chelsea keine Sorgen machen, jetzt haben sie der Madueke, der Mudrik von Schacht ja geholt, den wir ja schon diskutiert haben. Und Der Mukiele, vielleicht der beste oder einer der besten Bundesligaspieler von Leipzig, kommt ja dann auch noch im Sommer. Mhm. Also da ist richtig Qualität rum. Wenn du bei Chelsea Liverpool reingeschaut hast, unser neuer 100 Millionen Mann Mudrik, hat mich im Fall recht überrascht. Also so, einmal ist er richtig übel weggerätscht worden vom Milner und so ein Willkommensgeschenk in der Premier League, aber der hat dann richtig Ärger gemacht auf der linken Seite.
Also überrascht, 100 Millionen sind 100 Millionen, aber ja, kann schon.
Ja, aber der ist ja nicht so gewesen, als ist das ein Transfer, wo man jetzt schon zwei Jahre lang in der Bundesliga gesehen hat, alles kaputt rennen und schiessen, sondern ist in der ukrainischen Liga gewesen, wo jetzt ich nicht so verfolge. Schachtja Donetsk Spiel in der Champions League habe ich jetzt auch nicht gerade ultra präsent, aber halt dann auch auf dem Niveau kommst du in so ein Spiel rein, das erste Spiel, und der hat zum Teil wirklich schon Ansatz gezeigt, sowohl im Tempo wie auch am Ball, das, also ein richtig, richtig grosses Kino.
Jetzt haben wir es recht verquatscht. Die Bundesliga hat die englische Woche, spielen die erste Mittwoch schon wieder, am Wochenende auch wieder. Können wir dann vielleicht nächste Woche ein bisschen tiefer reingehen? Ein Thema, finde ich, müssen wir aber schnell besprechen aus der Bundesliga. Jan Sommer, wie hat er dir gefallen gegen Leipzig?
Ja, viel hat er nicht zu tun gehabt. Ich habe sehr lachen ab seinem neuen Arm, der Reklamationsarm, den er aufgehebt hat nach dem 1-1. Ja, aber sonst, also, ich find's noch lustig, wie auch so in München jetzt so ein Sommerhype entstanden ist in den letzten Tagen, weil eigentlich am Schluss vom Tag aus Bayern-Sicht könnte man auch sagen, man hat jetzt einfach einen lustigen oder einen guten Ersatzgoalie verpflichtet hinter dem Neuer, aber es ist doch, man freut sich in München über den Transfer und ich bin sehr gespannt, wie er sich entwickelt. Ich habe jetzt das Gefühl, da bist du, glaube ich, ein bisschen näher dran mit dem Goalie-Trainer, den sie jetzt da am Montag gespickt haben bei Bayern München. Mhm. Es könnte schon auch sein, dass der Jan Sommer da dann zwischen die Fronten kommt, wo vielleicht ein bisschen zu gross sind für ihn. Aber für die nächsten Wochen wird er jetzt fix sein bei Bayern und hoffentlich gute Leistungen zeigen.
Ja, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Aber ich weiss nicht genau, welches Format hat langfristig der Goalie-Zeit. Zeigt sich übrigens so, meine Fußballspieler machen etwas immer. Sie vergleichen den Lohn. Und ja, Bericht in Deutschland gelesen, der Jan Sommer wird ja zwischen 5 und 7, 8 Millionen im Jahr verdienen. Je nach Bonus, je nach Prämie. Der Neuer hat, glaube ich, 21. Gnabry, Sané, Kimmich, die sind bei 20 Millionen. Oder Hernandez, also, das zeigt, er ist wahrscheinlich der 16, 17. Bestspieler zahlt bei Bayern. Das zeigt so ein bisschen, wo er in der Hierarchie steht. Mal jetzt oberflächlich tönen, ist aber nun mal sehr wichtig in der Kabine. Hat schon Riesenlampen gegeben bei Bayern, wo der Lohn vom Hernandez ist rausgekommen, wo sie way überzahlt haben, was sie ihnen geholt haben, dann von Atletico Madrid. Klammer zu. Und darum, ich habe das Gefühl, es steht und fällt mit der Genesung von Manuel Neuer. Wenn der im Sommer wieder fit ist, wird Nummer 1 sein. Das ist für mich klar. Und dann wird spannend sein, wie sich der Jan Sommer entscheidet. Jetzt, und der Goalie-Trainer, der Filip Dabalovic, der Bayern am Mänti entlassen hat, ist ja noch eine radikale Lösung, ist, glaube ich, der beste Freund von Neuer, ist sein Trauzeuger gewesen bei Hochzeit, kennt ihn und trainiert ihn seit 12, 13 Jahren. Hat es aber nicht so gut gehabt mit dem Trainer, mit dem Nagelsmann und offenbar auch Irritationen gehabt mit dem Nübel, was sie übrigens auch noch haben, wo ja Monaco eine gute Saison spielt, wo sich beschwert hat, dass sich der Dabalovic nie gemeldet hat, wie es ihm geht in Monaco. Also irgendwie ist jetzt da einfach der Reissleine gezogen worden. Ob das etwas mit dem Sommer zu tun hat, wage ich zu bezweifeln. Aber es wird ein neuer Goalie-Trainer müssen kommen. Und wer das wird sein, also der Neuer ist offenbar überhaupt nicht begeistert von der Entscheidung von Bayern, dass sein bester Freund entlassen wird. Ja, es ist einiges an Unruhe rum. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich das noch darf, loswerden. Mir hat Bayern nicht überzeugt in diesem Match. Leipzig hat ein bisschen zu viel Respekt gehabt vor der Affiche, habe ich das Gefühl gehabt, aber Bayern hat viele Löcher gehabt, Umschaltsituationen nicht gut gespielt. Ich bin auch vom Choupo-Moting, ist ein bisschen wie beim Sommer, der Choupo-Moting ist für mich kein Bayern München Stammspieler. Das ist Kategorie Lewandowski, muss dort vorne spielen, Kane, was auch immer, Mittelstürmer. Und das wird darum nicht lange im Frühling, wo sie dort einfach keinen absoluten Weltklassenstürmer haben, Bayern. Das ist meine Behauptung, eine weitere Behauptung. Und ich könnte mir vorstellen, dass Leipzig, wenn ein Kunku zurückkommt, wenn sie jetzt nicht zu viel Boden verlieren, könnte Bayern noch gefährlich werden. Das war so ein bisschen meine Erkenntnis aus diesem Match.
Das würde ich mir wünschen, als neutraler Fußball Zuschauer, dass Bayern jetzt da nicht gerade davon ist. Und ich meine, jedes Mal, wenn Bayern jetzt nicht gerade souverän Meister wird, brennt dort ja der Baum. Darum jetzt auch mit dieser Goalie-Entscheidung. Ich glaube, der Jan Sommer auch da nach einem Spiel, was ist schon zwei Tage fängt bei Bayern gewesen, kann man jetzt da noch nicht gross alles interpretieren. Ich glaube, der Julian Nagelsmann ist sehr zufrieden gewesen mit ihm, hat ihn auch gelobt, wie schnell dass er das Spielverständnis oder die Spielidee vom Nagelsmann, glaube erkannt hat und schon in vielen Teilen umgesetzt hat. Auf der anderen Seite sagt der Nagelsmann auch, der Manuel Neuer sagt die klare Nummer 1 weiterhin, was ich völlig, also das habe ich nicht so verstanden. Aber vielleicht ist der Manuel Neuer wirklich auch gerade ein bisschen hinter der Kulisse ein bisschen am stinkig werden, eben mit all denen. Seine Position bröckelt ja jetzt schon ein bisschen. Auch in der Nationalmannschaft, an der WM, gibt es ja jetzt Stimmen, die finden, das hat dort schon nicht gut gehabt. Jetzt kommt der Jan Sommer, wo in besserer Form war. An der WM kann man sich jetzt darüber streiten, aber dass auch für deutsche Experten wie Lothar Matthäus und Co. überhaupt nicht klar ist, dass der Manuel Neuer dann zurückkommt und sich wird durchsetzen. Und jetzt ist der Trainer weg. Und es gibt ja so schon Medienberichte, das hat ein bisschen im Doppelpass in der Tagrunde für Ärger gesorgt, dass er offenbar irgendwie hat ein Bild berichtet, dass er die 8 Millionen müsse oder könne oder solle übernehmen von dem Jan Sommer Transfer, weil er ja völlig verantwortungslos ist, go Skifahren, was ich einfach auf dem Niveau Fußballer eigentlich nicht machen sollte, auch versicherungstechnisch. Darum ja, es ist unruhig.
Ja, was ich nicht ganz begriffen habe, deine Aussage, dass der Nagelsmann anzweifelt, wo er sagt, der Neue sei die klare Nummer 1. Also, aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Der hat den dreifachen Lohn vom Sommer, ist fünffacher Welttorhüter, vielleicht auch sechsfacher, keine Ahnung. Ist der Manuel Neuer die Legende? Also, wenn der halbwegs auf einem Bein fit ist, wird der spielen im August. Alles andere gäbe ja riesen Lämp. Stell dir das mal vor. Neuer auf der Ersatzbank bei Bayern. Halleluja.
Ja, die Aussage bringt ja wie nichts. Der ist jetzt ein halbes Jahr out. Also, man hat den Jan Sommer geholt. Der hat unbedingt einen Goalie. Und der Jan Sommer ist Stand jetzt das Nummer 1 bei Bayern München. Von den Spielern, die fit sind. So wie der Choupo-Moting der Nummer 1 Stürmer ist.
Ja, aber jetzt bist du mit den Schweizer Brillen unterwegs. Sorry, wenn ich das so sage. Also, der Neuer ist die Nummer 1 bei Bayern und wird es bleiben. Da sehe ich jetzt kein Problem. Also, du musst ja auch klar kommunizieren im Leben und als Fußballtrainer. Und ja, wir müssen uns da überhaupt nicht einig sein, aber der Neuer wird wohl zurückkommen. Der EM ist in Deutschland. Obwohl eben vielleicht der Ter Stegen ja der bessere Goalie ist, aber er will die EM noch mitnehmen. Er ist übrigens auch noch nicht Europameister geworden, Weltmeister ist er. Seine Karriere endgültig krönen. Der hat einen unfassbaren Ehrgeiz und das hat man im Sommer sicher auch so kommuniziert. Wer weiss, was er im Sommer wird machen, oder? Vielleicht wird er ja dann weiterziehen. Also, we will see.
We will see.
Oh, Vera.
Ja, komm, ich glaube, also Juventus-Turin müssen wir das nächste Mal noch ein bisschen diskutieren. Die haben ja recht heftige Strafe bekommen, 15 Punkte Abzug. Die Inter Mailand musst du dann auch das nächste Mal unterbringen. Mhm. Vielleicht PSG, Neymar, Ronaldo, Saudis und so, kümmern wir uns alles das nächste Mal wieder mal drum.
Eine Frage habe ich noch, die allerletzte. Hast du geschaut, Ronaldo sein Debüt mit Al Nasser?
Ich habe gegen PSG habe ich geschaut. Das Promomatch, und der für so ein Freundschaftsspiel oder eben, wo es einfach so ein Promomatch ist, das im Fall noch cool gewesen zum Zuschauen, habe ich gefunden. Recht hin und her. Und eben Cristiano Ronaldo, wo schon wieder am Goalschiessen war. Und rote Karte, was jetzt auch nicht so üblich ist für so ein Promospiel. Aber jetzt gegen wer auch immer sie gespielt haben am Sonntag, habe ich nicht geschaut, nein.
Hat kein Goal geschossen. Erstaunlich.
Nein, kein Goal geschossen.
Weißt du übrigens, allerletzte Frage, du als Ronaldo-Kenner von den 25 grössten Clubs in Europa. Habe ich einmal Statistik gesehen, hat er gegen einen nicht getroffen. Erstaunlicherweise hat er gegen Inter getroffen, damit ich das auch noch untergebracht habe, aber nicht so oft. Einen hat er nie getroffen. Weißt du welchen?
Borussia Dortmund.
Nein, da hat er Real Madrid. ist er natürlich auch lang gewesen, einverstanden. Aber gegen Real hat er nie ein Goal geschossen.
Ja, gut.
Gut.
Ja, schön. Schön, hast du da noch ein bisschen Fußballwissen unterbracht, wo jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können punkten damit am Stammtisch. Wenn ihr ein Feedback habt an uns, wie immer, feedback@20minuten.ch, betreff andere Liga. Und sonst würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder mit Aktualität und auch allem drumherum. Febu, möchtest du noch etwas sagen?
Ich wäre sehr interessiert, der korrekte Aussprache von Monsieur Goebbels. Wenn das irgendjemand weiss, vielleicht auch er, der mir immer schreibt, wenn ich etwas falsch ausspreche, her damit, wäre sehr spannend. Was ich noch mal sagen, morgen Abend Hopkloten in wunderbaren Swiss Life Arena.
Gut. Damit hast du auch noch zum Abschluss wieder eine andere Sportart unterbracht. Danke fürs Zuhören. Gute Woche noch.
Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.